Heute Morgen, als mir Jens das vor einigen Wochen mitgeteilt hat, um was es heute geht, dachte ich mir, auch wunderbar, geht ja ganz einfach, ne? Du sollst nicht lügen und so weiter, alles kein Problem. Je länger ich drüber gesessen habe, umso schwieriger wurde das. Überschrieben habe ich das Ganze mit, du sollst nicht lügen. Oder vielleicht doch. Die Lüge ist so alt wie der Mensch selbst. Philosophen und Gottesgelehrte streiten sich über ihre moralische Bewertung. Du sollst nicht lügen, steht schon in der Bibel. So sagt man zumindest. Trotzdem tut es der Mensch immer wieder. Psychologen gehen von bis zu 100, einige sogar bis zu 200 Mal am Tag aus. Darunter sind auch Höflichkeitslügen, die gut gemeint sind, den Gesprächspartner aber nicht verletzen wollen, oder Halbwahrheiten. Wie findest du meine neue Frisur? Also jetzt nicht bei mir. Mein neues Kleid, fragt die Frau ihren Ehemann. Auf diese Frage hat eine kleine Lüge schon so manche Beziehung gerettet. Lieber Schwiegersohn, schmeckt dir denn mein Essen nicht, fragt die Schwiegermutter. Doch, liebe Schwiegermutter, ganz hervorragend. Die Lüge, also eine bewusst falsche, auf Täuschung angelegte Aussage, eindeutig als böse zu brandmarken, fällt, wenn wir diese Beispiele hören, und die könnte man noch beliebig erweitern. Mir fällt gerade ein, der Sohn oder die Tochter hat sein erstes Vorspiel mit der Geige. Es sind genau 5 Töne zu treffen. Einer ist knapp, aber ein bisschen verfehlt, die anderen 4 ganz daneben. Der Sohn kommt von der Bühne und sagt, Papa, wie habe ich es gemacht? Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, also die Lüge als eindeutig böse zu brandmarken ist, fällt sehr, sehr schwer, wenn man diese Beispiele hört. Auch in der Bibel ist ihre Einordnung nicht ganz so klar, wie viele meinen. Denn auch hier gibt es Texte, in denen eine Lüge eindeutig gebilligt wird. Besonders in einigen Partien des Alten Testaments findet sich eine ganze Reihe von Überlieferungen, in denen die Lüge offensichtlich gut geheißen wird, etwa weil sie Schwache mit ihrer Hilfe gegen die Mächtigen schützen würde. Im 2. Buch Mose beispielsweise befiehlt der Pharao den hebräischen Hebammen, alle neugeborenen Jungen zu töten. Dem leisten die Hebammen jedoch kein Gehorsam. Als der Pharao sie zur Rede stellt, erklären sie, die Kinder waren schon auf der Welt und wir konnten da nichts mehr tun. Der Text endet mit dem Satz, darum ließ Gott es den Hebammen gut gehen. Die Lüge der Frauen wird von Gott sogar belohnt. Das absolute Paradebeispiel für einen erfolgreichen Lügner ist Jakob, der sich den Segen seines Vaters durch eine List erschleicht. Trotz der Lüge bleibt der Segen Gottes gültig. Im Fall von Judith, die ihr Volk rettet, indem sie Holofernes, den Feldhauptmann der Assyrer, betrügt und dann tötet, wird ihre Lüge sogar eindeutig positiv bewertet. Solche Erzählungen stehen im Widerspruch zur geläufigen Wahrnehmung der Bibel, als ein der Wahrheit verpflichtetes, das Lügen prinzipiell ablehnendes Dokument. Wir kennen alle das achte Gebot, das gemeinhin mit einem Verbot des Lügens wiedergegeben wird. Es lautet an sich anders. In der Lutherbibel heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinem Nächsten. Die neue Einheitsübersetzung formuliert es ähnlich. Du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten sagen. Ursprünglich, so habe ich nachgelesen, hatte es sich wohl nur auf die Situation vor Gericht bezogen, in denen eine falsche Zeugenaussage zur Verurteilung eines Unschuldigen führen könnte. Martin Luther hat das Gebot zu einer Aufforderung der allgemeinen Ehrlichkeit erweitert. Zeugnisreden bedeutete, so führt er in seinem kleinen Katechismus aus, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten oder verleumden. An anderen Stellen spricht sich die Bibel allerdings klar gegen Lügen aus. Als Kain Gott anlügt, dass er nicht wisse, wo sein Bruder Abel sei, deckt Gott die Lüge erbarmungslos auf. Eindeutig in der Ablehnung der Lüge ist auch der Evangelist Johannes. Er sagt, der Teufel sei der Vater der Lüge. Der Unehrliche ist damit automatisch dem Bösen zugeordnet. Für Paulus, wir kennen ihn als markigen Menschen, sind alle Menschen Lügner. Die Lüge sei mit der Sünde Adams in die Welt gekommen. Punkt. Aus. Eindeutig. Markus, das sieht es viel, viel differenzierter. Als Jesus nach Jesu Verurteilung verleugnet Petrus ihn dreimal. Da er vorher noch beteuerte, Jesus niemals zu verraten, wird die Verwerflichkeit seiner Lüge noch verstärkt. Im Fortgang der Geschichte zeigt sich aber, dass Petrus vergeben werden kann, wenn er sein Leugnen ehrlich bereut. Aus diesen Geschichten lässt sich folgern, dass für die biblischen Erzähler Lügen zur Realität der menschlichen Existenz gehören. Sie sind dann akzeptabel, wenn sie Ohnmächtigen zum Recht verhelfen oder dem hintergründigen Wirken Gottes dienen. Sie sind abzulehnen, wenn sie die Gemeinschaft gefährden. Ebenso uneinig ist sich auch die Philosophie. Aristoteles, Augustinus, Immanuel Kant, all diese lehnen die Lüge kategorisch ab, selbst wenn sie niemanden schadet. Die modernen Theorien im 17. und 18. Jahrhundert, mit ihnen entsteht eine neue Tradition, die vorsätzliches Falschreden nur dann als verwerflich einstuft, wenn sie durch die Rechte verletzt werden. Und wer fast nicht schadet, ist erlaubt. Wem schadet es schon, wenn ich meiner Schwiegermutter sage, dein Essen ist wirklich gut? Schadet doch nicht, oder? Philosophie sagt sogar, diese Höflichkeitslüge bezeichnet die Philosophie als sozialen Kitt. Also es fügt die Gesellschaft zusammen. Auch die Politik ist auch in einem Lügenzeitalter angekommen. War das jemals anders? Spätestens in den Propagandaschlachten der beiden Weltkriege wissen wir, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Wir erleben es heute jeden Tag. Die einen sagen, wir haben das erreicht, die anderen sagen, ist überhaupt nicht wahr, wir sind vorangekommen, wem kann man glauben? Die Wahlkämpfe der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Lüge ist zum üblichen politischen Machtinstrument geworden. Und ich weiß nicht, welche Folgen diese politischen Lügen langfristig für unsere Demokratie haben. Für mich ist das nicht absehbar. Was passiert, wenn zu viele Lügen das Vertrauen erschüttern, zeigt sich auch in den Kirchen. Durch das Leugnen der Missbrauchsfälle versuchte die Kirche, Schaden abzuhalten. Als die Täuschung ans Licht kam, waren die negativen Folgen ungleich größer. Und der Verlust an Vertrauen, der gerade Kirchen als moralische Instanz sehr hart trifft, ist kaum mehr gut zu machen. Ich komme ursprünglich aus der Pflege und aus der Medizin. Auch hier ist es die Frage Wahrheit oder Lüge. Im 19. Jahrhundert war es üblich, dass Ärzte ihren Patienten ernste Diagnosen verschwiegen. Die Wahrheit würde unter Umständen den Lebenswillen der Patienten schwächen. Heutzutage mehren sich in der Ärzteschaft die Stimmen derer, die dem Patienten nach und nach so viel Wahrheit enthüllen wollen, wie er verträgt. Letztlich habe der kranke Mensch ein Recht auf die Wahrheit. Umgekehrt heißt diese Pflicht zur Wahrheit für Ärzte aber nicht, dass sie ohne Rücksicht auf ihr Gegenüber alles Wissen weitergeben und den Patienten mit Fakten womöglich überfordern. Auflösen, und so habe ich es auch in meiner Ausbildung gelernt, lässt sich dieser Zwiespalt, in dem das medizinische Personal zwar alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet, Dinge, die nicht gefragt werden, werden aber einstweilen unausgesprochen. Was wiegt schwerer? Die Wahrheit oder ein sorgenfreies Leben? Das ist hier die Frage. In der Wahrheit möchten wir doch alle irgendwie leben. Wie viel Lüge ist also der Wahrheit zumutbar, ohne dass sie gravierend Schaden nimmt? Eins, das weiß ich ganz gewiss, Lügen, das setzt eine hohe Kreativität und Merkfähigkeit voraus. Immer wieder neue Geschichten erfinden zu müssen, ist sehr anstrengend. Wem habe ich was erzählt? Wer hat welche Aussagen, welche Fakten von mir bekommen? Wenn man sich in diese Lügenwelt begibt, dann lebt man immer in der Gefahr, entdeckt zu werden. Bei einigen ist dieses Leben in der Lügenwelt so verwurzelt, dass sie aus dieser Welt nicht mehr entfliehen können. Ich habe es selbst in der eigenen Verwandtschaft erlebt. Ein junger Mann, er baute sich ein Lügenkonstrukt um sein Leben auf. Zum Beispiel hat er seinen Arbeitskollegen erzählt, er würde in 14 Tagen heiraten, was nicht gestimmt hat. Die Kollegen haben zusammengelegt, um ihm ein Hochzeitsgeschenk machen zu können. Wisst ihr, wie das geendet hat? Irgendwann wusste er nicht mehr ein und aus. Und er hat seinem Leben ein Ende bereitet, weil er nicht mehr weiter wusste und nicht mehr lügen konnte. Was bleibt? Ein Leben ganz ohne Lügen, das werden wir wohl niemals schaffen. Paradiesische Unschuld und Arglosigkeit sind lange, lange vorbei. Das bedeutet, heute mit der Lüge zu rechnen, man muss auf der Hut sein. Lügen produzieren Opfer. Auf der einen und auf der anderen Seite. Lügen beschuldigen zu Unrecht, vernichten Menschen durch üble Nachrede. Auf die Menschenrechte und das Grundgesetz haben sich Menschen geeinigt. Ich finde, ein sehr tragfähiger Grundkonsens. Die 10 Gebote sind göttlichen Ursprungs. Das mag ihnen wohl zusätzliche Autorität verleihen. Doch auch die Entstehung der 10 Gebote ist nicht vorstellbar, ohne dass sich vor Tausenden von Jahren eine menschliche Gemeinschaft darauf geeinigt hat, diese Gebote als ihre Lebensrichtlinien anzuerkennen. Sowohl die Menschenrechte, das Grundgesetz als auch die 10 Gebote helfen mir, wachsam zu bleiben, kritisch nachzufragen, nicht gleich alles zu glauben. Ich gehöre mittlerweile auch schon zur Generation der NDR1-Hörer. Hätte ich mir früher nie vorstellen können, ne? Aber die spielen so schöne Oldies. Eine meiner Lieblingsdinge, die da gespielt werden, ist die Entenjagd. Und ich mache da immer mit, ähnlich wie heute Morgen hier, ne? Es werden drei Fragen, also drei Themen angesprochen. Und derjenige, der am Radiogerät sitzt und telefoniert, muss erraten, ist das wahr oder ist das unwahr? Ich rate immer mit, meine Erfolgsquote ist eher bescheiden, muss ich sagen. Fernsehsendungen, gerade Diskussionssendungen, haben teilweise das Angebot eines Faktenchecks. Man kann am nächsten Morgen in der Mediathek nachschauen, war das, was der Politiker oder dieser Mitstreiter in dieser Diskussion gesagt hat, war das wirklich wahr und kann man das mit Fakten hinterlegen? Man kann sich das zunutze machen. Aber es hilft nichts. Im Alltäglichen muss ich den Faktencheck selbst machen. Die Lüge ist etwas Böses. Aber es gibt nicht nur das Böse in der Welt, sondern zum Glück auch das Gute. Gemeinsam mit ehrlicher Auseinandersetzung lässt sich das Gute finden, so wie es auch in der Bibel heißt. Prüfet alles, aber das Gute behaltet. Amen.